So, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Freundeskreis Hannover. Wir wollen die Menschen kennenlernen, die die Stadt Hannover prägen. Wir wollen dabei aber keine reine Lobhudelei auf die Stadt Hannover loswerden, sondern wir möchten die Stadt in all ihren Eigenheiten und Besonderheiten würdigen. Wir haben hier viel diskutiert, zuletzt mit Gwendolin von der Osten, die Polizeipräsidentin. Wir haben über Gewalt gegen Frauen gesprochen. Wir haben über den Kulturbegriff mit Eva Bender, unserer Kulturdezernentin, diskutiert. Und zuletzt war Oberbürgermeister Bedet Onay da. Und wir haben über die Stärkung der demokratischen Kräfte in Hannover und Niedersachsen diskutiert. Was wir eigentlich fast immer gemacht haben, ist es, über kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt zu sprechen. Und das möchten wir heute vertiefen. Und zu Gast sind auch zwei wunderbare Gäste, die genau zu dieser Fragestellung passen. Zu Gast ist Dr. Yazid Chamoud. Er studierte an der Humboldt-Universität in Berlin, war Investmentmanager in Kuwait. 1994 initiierte er die Gründung der Dana und ist dabei seitdem Geschäftsführer. Die Chamoud Holding bietet seit 1997 ganzheitliche Pflege. Es gibt 15 Einrichtungen, 1000 Mitarbeitende, 1300 Pflegeplätze, 200 Seniorenwohnungen. Und Herrn Chamoud kennen wir natürlich in Hannover als Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde in Hannover. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Wunderbar. Unser zweiter Gast ist Dr. Bala Subramanian Ramani, kurz Bala, in Indien geboren, Zoologie und Meeresbiologie studiert. 2000 kam Bala aus Indien für seine Promotion im Bereich Meeresbiologie mit einem Stipendium des Land Niedersachsen an die Leibniz-Universität Hannover. Und eigentlich wollte er zurück nach Indien, doch der Tsunami zerstörte große Teile des Instituts. Bala war dann für das Hochschulbüro für Internationales zuständig und stärkte internationale Kooperation. Derzeit ist er Leiter der Fachkräfteanwerbung bei Niedersachsen Next. Er ist Gründer des indischen Vereins Hannover und natürlich kennt man ihn auch aus der Ratspolitik hier in Hannover. Herzlich willkommen, Bala.
Moin.
Moin. Wir haben uns auf einen Freundeskreis Du geeinigt. Und das, was bei euren beeindruckenden Biografien natürlich auffällt, ist es, dass ihr wirklich international unterwegs seid und plötzlich spült es euch nach Hannover. Könnt ihr euch an eure ersten Eindrücke von Hannover erinnern? Was war der erste Gedanke, der euch beim Anblick von Hannover durch den Kopf gegangen ist? Yazid.
Oh Gott, ist das ein größeres Dorf. Das war das erste Mal, wo ich nach Hannover kam, war 1992. Da gab es so... Ich bin mit dem Zug angekommen, der Bahnhof war entsprechend und wer damals Hannover kannte, kann sich daran erinnern, dass da des Bahnhofs so ein ganz ominöses Kino war. Mhm. Und das waren so die ersten Eindrücke, wo bist du hier gelandet? Hannover war mir ein Begriff, natürlich als Messestadt, aber als man da das erste Mal da in Hannover war ein bisschen düster und doch ein bisschen trauriger Einblick. Es hat sich Gott sei Dank deutlich gebessert.
Vielen Dank. Bala, wie war das bei dir, als du dann...
Ich habe gerade gefragt, wo sind die Menschen? Ich komme aus Indien, fast 1,4 Milliarden Menschen und überall nur Menschen. Und kommt hier, die Straßen sind leer. Und ich kam morgen früh, glaube ich, um 7 Uhr, am 30. Januar 2000, minus 12 Grad. Komme ich von fast 40 Grad und das war für mich dunkel und sehr kalt und das war mein erster Eindruck, dass ich in den Flughafen Hannover angekommen. Das ist was komplett anderes, 360 Grad aus Indien und Hannover mit Klima und genau.
Nun habt ihr hier Unternehmen gegründet, Vereine gegründet, Initiativen gegründet. Was macht für euch Hannover aus?
Also für mich macht Hannover aus... Also diese Dynamik, die diese Stadt über die Jahre, die letzten 20, 30 Jahren mitgemacht hat, also diese Verwandlung in ein gesittetes Tempo, finde ich sehr beeindruckend. Also ich kenne andere Städte, ich bin sehr oft unterwegs, wo man eine Dynamik erlebt, die einer fast nun wirklich erdrückt. Das Tempo, was in Hannover, manche wünschen sich, dass es noch schneller geht. Ich finde, das Tempo, was wir in Hannover haben, ist so sehr ausgeglichen, dass es auch den Menschen angepasst ist. Deshalb ist das völlig in Ordnung so.
Vielen Dank. Bala, das Wort Menschen ist wieder gefallen. Was macht für dich Hannover aus? Was machen die Menschen, die Hannover prägen, aus?
Ich bin fast 25 Jahre hier. Hannover ist weltoffene Stadt. Das erlebe ich auch persönlich. Wir sind mit Indischer Verein Hannover 15 Jahre dieses Jahr geblieben. Und das alleine zeigt, dass es mehr und mehr Internationalität nicht nur durch den Staat als Landeshauptstadt Hannover, aber durch den Vereine, verschiedene Initiativen. Und jetzt bald haben wir den nächsten Tage Kirchentag. Das alleine zeigt, dass wir sind sehr offene Stadt hier, nicht nur als Stadt, sondern mit den Menschen und deren Herzen.
Vielen Dank. Nun ist ja Deutschland generell ein Einwanderungsland. Fast 30% der Menschen haben hier eine Migrationsgeschichte. Wir haben jetzt gerade einen Wahlkampf erlebt, der auch sehr von dieser ganzen Migrationsdebatte geprägt war. Wie sehr ist eurer Meinung nach Deutschland überhaupt auf Einwanderung angewiesen, auf Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um in Deutschland Fuß zu fassen? Alleine wirtschaftlich stelle ich mir das vor, bei den vielen Einrichtungen, die Dana betreibt, irgendwie braucht er auch die entsprechenden Fachkräfte.
Das sowieso. Aber das muss ich mal die Frage mal anders stellen. Sind wir wirklich ein Einwanderungsland? Haben wir es begriffen, als Menschen und dann als Politik und als Gesellschaft, dass wir ein Einwanderungsland sind? Ich meine, wie fatal das Ganze ist, zeigt, seit wann gibt es bitte mal ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte? Erst seit wenigen Jahren. Wir sind also Schlusslicht im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. So. Das heißt, und die Diskussion und die Debatte, die wir zurzeit immer noch haben mit der AfD und sonst wer, über Migration und nicht mehr ganz. Natürlich sind da Fehler gemacht worden, keine Frage. Aber haben wir verstanden, dass wir ein Einwanderungsland sein müssen, um zu überleben? Diese Debatte muss zuerst geführt werden. Wir sind ein rohstoffarmes Land, wir sind auf Importe angewiesen aus dem Ausland. Wir sind auch demografisch ein sehr armes Land. Wir sind also auf Fachkräfte angewiesen aus dem Ausland, damit wir unser Wohlstand erhalten, damit wir diese Wirtschaft noch am Laufen halten können. Also geh mal in einem Restaurant. Kaum ein Restaurant gibt es, wo hundertprozentig deutsche Arbeitskräfte gibt, von der Küche bis zum Service. Ich rede nicht von Einzelfällen. Das ist, also das ist nur als Beispiel. Ich denke, wir müssen da eine gesellschaftliche Debatte, eine tiefgreifende gesellschaftliche Debatte führen und die Politik zwingen, sich diese Debatte anzunehmen, anstatt nur drüber zu reden.
Bala, wie nimmst du denn diese Integrationsbemühungen in Hannover wahr? Also haben die Leute hier begriffen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass wir die Fachkräfte brauchen? Und wenn ja, wie kann man das fördern auf kommunaler Ebene, zum Beispiel Integrationsbemühungen?
Wir müssen erstmal akzeptieren, dass das Thema Migration ist sehr vielfältig. Und wir sollen nicht einfach darüber reden, dass es gibt alles gut oder wir sagen herzlich willkommen alle nach Deutschland. Das ist ja immer manchmal polarisierende Debatte, aber dazwischen liegt das Wahrheit. Und nur beide Seiten, das ist genauso wie klatschen, nur beide Hände zusammenkommen, dann kommt der. So, das ist genauso in die Richtung. Wir müssen auch sehr tief um sich fragen, Institutionen, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, alle gemeinsam uns in die Richtung bewegen und mit Fakten. Wir sprechen meistens immer mit einer subjektiven Politik oder subjektiver Migrationspolitik. Das ist auch wieder falsch. Wir müssen wieder das Wert der Wissenschaft legen, das ist in der letzten Zeit sehr verloren gegangen in die ganze Debatte. Leute sprechen, ob das in Medien oder ob in der Politik, immer um Subjektivität. Ich finde, das ist in der falschen Richtung. Wir müssen mit Wissenschaft, mit Zahlen, wir müssen diskutieren, wie viele Menschen, die zugewandert haben, haben die Arbeit. Manchmal, wir sagen das einfach, die sind nicht, das ist ja nicht der Fall. Wenn man Bundesagentur für Arbeit fragt, die sagen können, mehr als 60% die ukrainische Mitbürgerinnen, die uns gekommen sind, schon in Arbeit gefunden, gute Arbeit gefunden. Manchmal, das ist nur ein Beispiel. Genauso, wir müssen Debatte mit Wissenschaft und belegt gute Zahlen sprechen.
Ich nehme mal einen Punkt auf, du hast gerade gesagt, gute Integration. Dafür braucht es zwei Hände, damit es irgendwie einen wirklichen Klatschen, einen Applaus geben kann. Also, du hast im Vorgespräch gesagt, Integration ist keine Einbahnstraße. niemand wird integriert, wenn sich nur eine Seite bemüht. Kannst du uns diesen Gedanken nochmal erklären?
Ja, unbedingt. Also nochmal, ich sehe, dass wir eine dringende gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, bevor wir überhaupt über die Politik und so weiter mit allem Respekt zu den wissenschaftlichen Zahlen. Aber es hilft nichts, wenn ich nun alles Mögliche vorbereite, dass ein Mohammed Hussein aus Ägypten beispielsweise nach Deutschland kommt als Top-Ingenieur und alles in Ordnung. Aber er kriegt letztendlich keine Wohnung, weil mit seinem Vor- und Nachnamen kein Vermieter ihm das gibt. So, wenn er Hans Meyer heißen würde, würde er sofort die Wohnung bekommen. Heißt er Mohammed Hussein, wird es schwieriger. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir hier haben. So, das heißt, wir müssen ein komplettes Imagewechsel haben. Und da komme ich zu dem Punkt hier. Also, wir brauchen eine andere Integrationsdebatte. Eine Integration ist nicht eine Einbahnstraße. Es ist ein falsch geführtes oder eine falsch geführte Debatte, dass diejenigen, die zu uns nach Deutschland kommen, müssen sich hundertprozentig integrieren, eventuell sogar blond und blauäugig werden, was die nicht werden können. So, aber wir müssen da nichts leisten. Nein, im Gegensatz. Wir sind auf den angewiesen. Das heißt, ich muss mich auch da anpassen. Die Integration ist eine Zweibahnstraße. Die müssen unsere Kultur respektieren, die müssen unsere Sprache sprechen können, die müssen das auch, unsere Gepflogenheiten respektieren. Aber ich bin auch dazu verpflichtet, als Gesellschaft, als Unternehmer, als Mensch, auch genauso zu respektieren, dass sie vielleicht andere Traditionen haben, dass sie in gewisser Weise ich auf die eingehen muss. Ich muss mich nicht komplett auf die Kultur derjenigen, die herkommen, eingehen, aber ein Mindestmaß muss ich mir aneignen, sonst wird es nicht funktionieren.
Aber wie machst du das konkret in deinem Unternehmen? Also wie schaffst du tatsächlich, dass Integration von beiden Seiten gelingt? Wie schaffst du eine Willkommenskultur auch am Arbeitsplatz?
Also wir haben zum Beispiel, das ist nicht nur bei uns, wir haben jetzt seit einigen Jahren, holen wir aus Jordanien sehr erfolgreich Mitarbeiter in der Pflege, vor allem also Pflegefachkräfte, die sind dort fertig studiert, sowohl Männlein als auch Weiblein, sowohl Muslime als auch Christen, dann gibt es beides. Aber wir haben das so auseinander dividiert bei uns in der Dana, sodass die Heimleitungen auch verstanden haben, dass eigentlich die Menschen, die zu uns kommen, eine absolute Entlastung. Unsere Mitarbeiter können letztendlich mal ihr Wochenende planen. Unsere Mitarbeiter können den Feierabend vernünftig planen und können extra Überstunden plötzlich einspringen müssen, etc. So, das ist dank dieser jordanischen Fachkräfte, die zu uns gekommen sind. Das heißt aber, ich muss die behalten bei mir in der Dana. Ich muss dafür sorgen, dass sie hier sich wohlfühlen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen an deren Gepflogenheit und Traditionen halten. Das haben unsere Heimatungen beispielsweise sehr gut verstanden, dass zu Weihnachtsfest gibt es eine Weihnachtsfeier, jede Einrichtung wird weihnachtlich ein christliches Fest gefeiert. Wir haben hier muslimische Mitarbeiter, das heißt, unsere Heimleitungen haben denn zum Ramadanfest genauso eine kleine Veranstaltung gemacht, das eine Wertschätzung zeigt. Die haben Rezepte ausgetauscht vom YouTube, wie man arabisches Essen kocht und dass die Mitarbeiter etwas, auch wenn es nicht super gelungen ist immer, aber die Geste zählt. Und das kam super gut an bei den Mitarbeitern. Das ist eine Wertschätzung, eine Würdigung. Und wenn wir vom Wertesystem reden, dann ist das das, was wir uns aneignen müssten.
Vielen Dank auch für das konkrete Beispiel. Bala, wie kann denn eine Kommune, wie kann denn eine Stadt Hannover darauf hinwirken, dass wirklich eine Willkommenskultur entsteht? Was ist in den letzten Jahren auf dieser Ebene alles passiert?
Wir haben mehrere Initiativen auf den Weg gemacht. Zum Beispiel, wir hatten die Fest der Kulturen. Das ist auch ein großes, was du selbst halt auch moderiert mehrmals. Das ist auch, wo die Vereine zusammengekommen und dann mit denen Länder präsentiert und die Menschen, die Mitmenschen auch dann präsentieren. Und auch andererseits, wir haben in den letzten Jahren mit unserer damaligen Ausländerbehörde, jetzt die Name alleine ist ein bisschen schwierig, da haben wir ein Welcome Center gemacht. Das ist erstmal ein Schritt, dass man den Namen selbst als sehr, sehr willkommen heißen. Und da haben die dann jetzt sehr, sehr stark gemacht, auch für die Studierenden. Ausländische Studierenden haben die dann separat Abteilungen, wo mehrere Sprachen gesprochen. Damals, wenn ich erinnere, 20, 25 Jahre vorher, musste ich eine Übersetzerin mitnehmen, wenn ich mit denen spreche. Aber heutzutage brauchst du nicht. Du kannst Englisch sprechen, du kannst auf Afghanisch oder wie immer, woher du kommst. So, was ist eine Initiative? Das ist nur ein Beispiel. Und auch die Terminlage ist verbessert worden. Schon die letzte Zeit muss man nicht 8 Wochen, 9 Wochen. Das sind Kleinigkeiten, aber wichtige Kleinigkeiten. Das ist genau diese Signale, Botschaft transportiert worden. Hannover macht seinen Weg, wo die dann gerne Menschen zu uns haben möchten. Es geht um nicht mehr. Wir sind sehr weit lange vorgekommen. Es gibt nicht mehr, was Hannover braucht oder nicht. Wir müssen die Angebot zur Attraktivität machen, die Menschen uns Hannover suchen. Die haben Angebot aus der ganzen Welt. Und daher, die können auf jeden Fall schnell suchen, auch generell nach USA, Finnland oder sonst was. Daher, die müssen in Deutschland erstmal und dann nach Hannover. Daher, wir müssen immer wieder einen Schritt voraus und sagen, hier Hannover, das sind die Angebote, was wir besser als andere Kommunen. Und dann die Menschen sehen, okay, wir kommen. Das ist die Internationalität, was ich verstehe. Da bin ich sehr stark dabei, dass wir als Staat, als kommunale Ebene und auf die Landesebene jetzt gezielt um eine Abteilung als Landesinitiative alle Ministerien zu koordinieren und eine Fachkräfteabteilung zu gründen. Damit auch, dass alle Projekte, dass jede kleine Insel eine unterschiedliche Ebene zusammenbringt, das finde ich auch in die richtige Richtung. Daher solche Initiativen sind sehr positive Botschaft.
Also ich denke, vielleicht darf ich noch was hinzufügen. Also da bin ich ganz bei dir. Wir erleben allerdings immer wieder, wie viele Hindernisse wir durch die übermäßige Bürokratie haben. Und wir haben es immer noch nicht verstanden. Also der Staat hat es immer noch nicht verstanden, dass wir eine grundlegend neue Orientierung benötigen, auch auf Bundesebene. Das heißt, ich gebe es nur einfach mal ein ganz kurzes Beispiel hier. Wenn ich eine Pflegefachkraft benötige, muss ich die erstmal beim Arbeitsamt das einreichen, dass das ein Mangelberuf ist. Wenn ich die Unterlagen dafür habe, dann kann ich die Papiere dann erstmal beglaubigen lassen, dass die übersetzt werden etc. Dann reiche ich die an eine Stelle, wo die anerkannt werden oder nicht anerkannt werden, die Abschlüsse. So, und dann, wenn das alles zusammen hier, dann kriege ich eine Arbeitsgenehmigung von der dritten Stelle, das heißt, ich laufe von einer Stelle zur nächsten, okay? Und wenn das alles fertig ist, dann schicke ich das in die Botschaft, die gar nicht dafür ausgestattet sind, solche Andrang abzuarbeiten, die sind alle dramatisch, chronisch unterbesetzt. So, und dann geht's los, dass diese Botschaft wieder nun das Visum erteilen muss, obwohl sie gar kein Mitspracherecht haben. Eigentlich alle Entscheidungen sind im Inland passiert, aber ich muss das ja, wir haben das gleiche alte System, wir verkennen, dass wir eine ganz neue Situation haben. Und da schließe ich mich mal an, dass wir hier im internationalen Wettbewerb ganz schlecht stehen, weil wir haben eine Sprache, die nicht unbedingt international ist. Englisch ist viel mehr verbreitet, das heißt, die US-Amerikaner brauchen genauso viel Pflegekräfte und die Briten und die Kanadier und so weiter. Und die Leute gehen dorthin. Viel schneller, viel einfacher als zu Deutsch nach Deutschland.
Das heißt, wir haben nicht nur natürlich den Wettbewerb um Kräfte und Fachkräfte. Zeitgleich erleben wir eine Situation, in der wieder Fremdenfeindlichkeit in vielen Gebieten in Deutschland wieder en vogue wird. Plötzlich wird irgendwie wieder auf die Herkunft geschaut. Die Leute werden nicht nur verbal angegriffen, sondern auch körperlich. Wie sehr muss man denn jetzt auch als Unternehmer wieder sagen, Achtung, wir vertreten hier demokratische Werte. Wie sehr muss man denn dafür sensibilisieren, dass nicht irgendwelche Rassisten und Sexisten plötzlich im eigenen Unternehmen arbeiten. Wie schafft man so eine Kultur im Unternehmen zu verankern, so eine grunddemokratische Kultur?
Also ich kann von der Dalle behaupten, dass wir solche Erfahrungen nie gemacht haben. Ich glaube, wer bei uns arbeitet und weiß, wer der Inhaber ist, hat sich automatisch das schon geklärt. Deshalb also kann ich wirklich von keiner hier, aber wir haben nichtsdestotrotz das Problem, dass wir auf dem falschen Dampfer sind in der Gesellschaft. Wir diskutieren über Fremdenfeindlichkeit etc., ohne zu verstehen, was das bedeutet. Wofür? Warum? So. Also ich bin darauf angewiesen. Wie gesagt, ich möchte mit jemandem einfach sagen, okay, ich möchte nicht von einem Arzt oder irgendwo im Krankenhaus mit jemandem mit Migrationshintergrund behandelt werden, dann sieht es ganz düster aus. Das gleiche im Restaurant, dann würde ich verhungern. Und diejenigen, die der Meinung sind, ich brauche Krieger und Ausländerfeindlichkeit, dann bitteschön, lasst euch weder von Ausländern bedienen oder mit ausländischem Hintergrund, weder im Restaurant, noch beim Arzt, noch im Krankenhaus. Und dann würden wir sehen, wie Deutschland aussieht.
Aber es gab ja im letzten Jahr wir haben diese Großdemonstration erlebt zur Stärkung der Demokratie, zum großen Bekenntnis zu Vielfalt. Wir haben Aktionen hier in der Region Hannover erlebt. Die Östra hat eine große Kampagne gemacht. Es wurden Dampfer der Maschseeflotte mit Regenbogenfahnen beklebt. Hier sind Busse rumgefahren. Es gab eine Stadtbahn, die für Toleranz und Vielfalt geworben hat. Wie schaffen wir es tatsächlich, demokratische Grundwerte nochmal deutlicher in der Gesellschaft zu verankern?
Wir haben ja als Stadt haben wir Antidiskriminierungsstelle. Ja? Diese Antidiskriminierungsstelle in der letzten Zeit hat gestärkt worden, mit Stellen und auch nicht nur das, sondern wir haben mit der WIR 2.0, das ist dieser große Programm mit der Integration, das war ja LIP damals, lokaler Integrationsplan, und jetzt WIR 2.0. Da haben wir immer wieder, das ist fast um die 300.000 Euro Geld hinterlegt, dass die Vereine sehr niederschwellig vor deren Angebote, wie man um den Rassismus gegen Islam, aber auch diesen Antisemitismus und solche Initiativen und Geld beantragen. Die andere Seite, glaube ich, wir müssen auch akzeptieren, einen großen Teil die migrantische Gesellschaft, die haben noch nicht begriffen, weil die sind auch wohlfühlend und die leben in einer anderen Ebene, von dem die sind nicht betroffen und daher die nehmen das noch nicht so wahr. Daher, da gibt es auch zwei Klassensysteme, leider. Ja, dass dieses ganze migrantisches, antimigrantisches Sentiment, das sind immer wieder an einem Teil die Menschen in die Richtung und die andere Teil, das sind immer wieder sozusagen als die herzlich willkommen heißen und das müssen wir einfach mal real sprechen. Wer sind die das? Warum so ist das? Alle sind Menschen, egal woher die kommen, welche Qualifikation die haben, welche Farbe die haben, aber trotzdem, dass dieses auch mit der großen Demo, was du gesprochen oder ich immer wieder sehen, die großen Demo, wer geht dort? Wer sind dort? Das sind nur die Menschen, die dann von Mehrheitsgesellschaft aufpressen. Wo sind wir, wie Schamut, ich und ganz große Community, alle anderen? Wo sind die denn? Och, ich vermisse den auch. Weil es geht nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, die dann auf jeden Fall kämpft, das ist auch richtig, aber die dann betroffen sind, auch nicht nur betroffen in dem Sinne persönlich, trotzdem die Community und so weiter, die sollen auch, das sind ja für mich zusammen, die dann betroffen sind, aber die dann andere, die dann wollen sowas nicht. Und daher, da habe ich auch immer wieder meine Schwierigkeiten zu sehen, warum nur ein Teil und die andere Teil, das immer wieder sagt, ja, ich bin betroffen, aber dass die dann nicht immer dann vorkommen als Community. Ja. Mhm. Ich nehme als indische Verein als Beispiel. Ich bin da und die alle anderen, die dann soweit verstanden. Viele wissen auch überhaupt nicht, weil die dann tagtägliches Nachrichten und so weiter von Indien-Ebene, die lesen nicht. Die gehen, Büro, Arbeit und so weiter. Das ist ja nicht falsch zu sagen, aber die sind noch nicht wirklich vertieft in der Gesellschaft noch, wo die dann verstehen können, was ist hier, weil dann kommt, dann wenn wir dazu kommen, dann Sprache. Ohne Sprache, Kultur und so weiter, du bist irgendwo befremdet. Das ist auch ein Problem.
Aber dann lass uns mal für Hannover weiterdenken. Wenn das tatsächlich so ist, dass viele Communities, vor allem in ihren Communities, untereinander agieren, wie schafft man da wirklich eine Kultur des Austausches, der gemeinsamen Vielfalt? Braucht es da mehr internationale Feste, Sportereignisse, internationale Kulturveranstaltungen? Was wäre da die passende Strategie?
Absolut, ich finde das auch die, wie gesagt, von unserer großen und einer der erfolgreichsten Initiativen von der Landeshauptstadt ist der Fest der Kulturen. Ich fand das ist immer wieder faszinierend, dort die Menschen selbst kommen und sehr stolzhaft in deren Land präsentieren. Ich sage mal jetzt auch, ob Shamon oder ich habe nichts irgendwie geopfert, dass ich muss als hier in Deutschland zu bleiben, als Identität. Ich bin Inder, aber ich bin auch Deutsche. Ja, ich liebe diesen Land und meine Heimat ist letzte 25 Jahre Hannover. Ich sage das auch. In Zukunft, wenn ein Bedarf, warum die Familie da gründen, dann habe ich nur eine Anschrift in dir. War es das schon? War ich entweder dort oder bin ich hier? Das ist, glaube ich, genau das bringt mich hier als Mensch, hier als Hannoveraner, wo ich als Botschafter, wenn ich um die Welt gehe, über die Hannover sagen. Mhm. Und das ist genau das, diese Prägung, dieser Verständnis, diese Liebe. Wie bringst du denn? Ja, nur mit dem Austausch mit den anderen. Und das ist genau das. Wir haben den International Yoga Day. Letztes Jahr für 800 Menschen. Das ist genau. Oder sowas, Kirchentag, wiederum sage ich, das kommt jetzt. Da wird die Menschen aus allen Welten, hier in Hannover. Hannover zeigt, was bedeutet das. Das ist genau in die Richtung, und das brauchen wir.
Ja, also ich kann vieles nur zustimmen und wiederholen. Als gebürtiger Palästinenser aufgrund der Situation kann ich nur eine Heimat haben, weil ich gar keine Palästina haben kann bisher. So, das ist also Hannover. Das gilt nicht nur mir so, sondern viele unserer Vereinsmitglieder, viele Palästinenser, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Nun, die einzige Heimat vorerst gefunden, auch wenn sie emotional, sprachlich und so weiter mit Palästina verbunden sind. Aber solange wir das Palästina-Problem als eigenständiger Staat nicht existiert, können wir nicht den Luxus haben, den du mal vielleicht von Indien gesprochen hast. Aber ich glaube, wir haben hier die Feste und so weiter sind ein ganz wichtiger Bestandteil einer gesellschaftlichen Veränderung, die wir dringend benötigen. Aber wir brauchen auch eine mediale Veränderung. Das Problem, was wir immer wieder sehen, wir hören seitenlange Berichte in diverse Medien, wenn es darum geht, dass jemanden ein Migrant nun irgendwie ein sozialer Missbrauch begangen hat. Wir reden jede Menge, seitenlange Berichte und so weiter und so fort, wie viel Ukrainer einfach nun diese sozialen Systeme nutzen und so weiter. Wir reden darüber, wie viele aus Rumänien zu uns kommen, um einfach nun alles hier entweder Diebstähle und so weiter und so fort. Aber wir reden ganz wenig über die ganz gewaltigen Erfolge, die wir dadurch haben. Es gibt kaum einen Schlachthof, der in Deutschland funktioniert, ohne diese rumänische und bulgarische Kräfte, die da kommen. Es gibt jede Menge Unternehmer, die erfolgreich Hunderte, Tausende von Menschen beschäftigen, die auch mit Migrationshintergrund. Also wir gucken immer das ein bisschen leere Glas an und das dreiviertel volle Glas vergessen wir. So waren medial etc. Und wir spiegeln nicht wieder, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist, zum Überleben. Das ist das Problem. Wir tun so, als ob die Migranten eine Belastung und nicht eine Rettung unserer Wirtschaft ist. Und das ist ein Riesenproblem, was medial nach wie vor für meine Begriffe ist.
Ich will nur einen Punkt anschließen. Das ist kein Lob an Chamot oder ich. Du hast uns beide nicht hier eingeladen. Wenn irgendwie, dass wir geleistet haben als Menschen von internationaler Herkunft. Das ist auch ein Erfolg.
Ich bin beeindruckt von euren Biografien. Das ist einer der Gründe, warum wir...
Wir brauchen mehr solche Beispiele. Ja. Wir brauchen auch genau das, Chamot hat gesagt, in einem anderen Wort habe ich gesagt, dass in den mehreren Bereichen hier die Menschen bekommen von den fremden Kulturen Sprache gelernt und hier auch an sich angepasst, orientiert und dann so was auf diese Gesellschaft noch weitergeben und zurückgeben. Und genau diese Beispiele brauchen wir mehr. Weil Vorbilder sind das die wichtigste Integrationsmittel. Viele, die Chamot sehen, und die sehen, wenn er kann, warum ich nicht, dann bemühen die. Genauso. Daher, wir brauchen das noch mehr, daher nur ergänzend, was Chamot gesagt, wir brauchen noch mehr Positives rausbringen, als denn andere ist wichtig, auch Fakt ist Fakt, aber trotzdem bitte mehr Positives.
Das wäre ein perfektes Schlusswort. Nun haben wir aber gerade Tage, in denen sich gerade eine neue Regierung in Berlin konstituiert. Welche Wünsche habt ihr an die neue Bundesregierung, was Integration angeht, was Willkommenskultur in Deutschland und in Hannover angeht?
Also Ich glaube nicht, dass eine Bundesregierung wirklich eine Integration irgendwie anordnen kann. Oder eine Regierung lässt Gesetze und da können sie nicht sagen, so ab jetzt muss Integration erfolgreich akzeptiert werden. Das ist sicherlich nicht. Das ist ein soziales Thema, was wir in der Gesellschaft besser diskutieren, in den Medien besser diskutieren müssen. Es muss nicht ein Bericht sein über einer, der vielleicht mal 20.000 Euro missbraucht hat, so, weil er nun Migrant ist oder was weiß ich, soziale Hilfe nun falsch genutzt hat. Aber wir haben Leute, die Millionen monatlich an Steuern zahlen und so weiter, die mit Migrationshintergrund kommen. Darüber wird kaum berichtet. Das wird als selbstverständlich angenommen, aber über die 20.000 Euro werden seitenlang berichtet. Und das muss sich ändern, das muss sich dringend ändern. Es muss sich, also das kann eine Bundesregierung nicht machen. Was die Bundesregierung machen kann, ist, dass ich vorhin, was ich vorhin sagte, dass die Migration für, natürlich brauchen wir eine sozialpolitische Migration für politisch Verfolgte und so weiter, muss allerdings mit Augenmaß geschehen. Da bin ich auch dafür, dass das auch mit Augenmaß gemacht wird. Es muss bestehen bleiben, aber mit Augenmaß. Wir müssen aber für Fachkräfte eine deutliche Erleichterung schaffen, dass das besser funktioniert, dass wir in der Lage sind. Das müssen wir auch eine mediale Kampagne mal starten, dass es auch akzeptiert wird, Gesellschaft. Ja. Und wir müssen im internationalen Wettbewerb, und das hat Bala kurz angeschnitten, aber aus der Praxis ist es katastrophal. Wir bilden jordanische Fachkräfte, also die schon fertig sind, wir bilden nur sprachlich die aus. Wir haben Absprünge, mitten im Sprachjahr, weil er sagt, was ich muss noch 6 Monate Deutsch befinden und eventuell bekomme ich in 8 Monaten nochmal Visum. Aber ich habe jetzt ein Angebot, dass ich morgen nach Dubai fliegen kann und dort arbeiten kann. Und dann sagen sie, tut mir leid und ich bin jetzt weg. Das erleben wir faktisch. Das heißt, wir müssen auch, natürlich können wir mit Dubai beispielsweise in Jordanien nicht mithalten, aber wir müssen auch die Prozesse so beschleunigen, dass wir auch im internationalen Wettbewerb für die besten Köpfe der Welt auch besser bestehen können. Wir sind im Moment weit weg davon.
Vielen Dank. Bala, möchtest du noch ergänzen? Was wünschst du dir für die Neuen?
Erstmal 100% stimme ich schon zu. Wir brauchen absolut wenig Bürokratie mit der Fachkräfteeinwanderung. Sonst haben wir wirklich hier einen Kollaps zu drohen in Deutschland. Aber mit der Politik, ich hoffe nur, dass neue Bundesregierung in den Debatten um Migrantenpolitik nicht polarisiert. Beide Parteien, die dann gemeinsam jetzt die Regierung bilden, sehr sachlich und Thema rangehen. Ihr macht das nicht, wenn alles sehr langsam ist, aber das nicht so schnell, sehr polarisiert, dass wir komplett in eine andere Richtung debattieren und das wäre fatal als andersrum. Danke.
Vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, heute viel, viel gelernt. Wir haben vor allem gelernt, dass wir für eine erfolgreiche, gelingende Integration Hausaufgaben zu erledigen haben. Das ist die Schaffung einer Willkommenskultur, die bei der Wohnungssuche beginnt und bei der Sprachunterstützung aufhört. Aber vor allem, was wir vorhin auch gehört haben, ist es, dass wir nicht nur eine kulturelle Teilhabe ermöglichen, sondern auch einfach Anteil nehmen an unseren Menschen, unserem Gegenüber, was ja eigentlich selbstverständlich ist, dass wir Feiertage, Feierlichkeiten mitfeiern, dass wir uns einfach aneinander freuen und daran wachsen können. Das ist heute klar geworden zu den ganzen bürokratischen Herausforderungen, die es noch zu lösen gilt. Ich darf mich ganz herzlich für diesen Austausch bedanken. Und ich freue mich sehr, dass wir genau das gemacht haben heute, was ihr auch angesprochen habt, nämlich positive Geschichten erzählen, Erfolgsgeschichten, Vorbilder hast du es genannt. Deswegen finde ich es toll, dass ihr heute da wart und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Freundeskreis-Podcast-Ausgabe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.